Jetzt ist es ja normalerweise so, dass der Redner auch vorgestellt wird. Jetzt kann man sich das ja denken. Also wenn jemand kommt wie Konrad Eisler, der weit über das schwäbische Land hinaus bekannt ist, dann überlegt man sich ja, wie stellt man jetzt so eine Person vor? Und ich habe mir das jetzt ein bisschen anders vorgestellt. Und darf ich Sie bitten, Herr Eisler, dass Sie nach vorne kommen. Und ich möchte Ihnen jetzt so ein paar Stichworte sagen und bitte Sie, dass Sie einfach so ein paar Sätze zu jedem Stichwort sagen. Erstes Stichwort, Oberndorf.
Oh, Mann. Geburtsort, Taufort, ich bin mit Wett-Neckarwasser getauft. Konfirmationsort, Ordinationsort, Beerdigungsort meiner Eltern. Oberndorf, das ist einfach Heimat. Ich habe vorhin eine Kurve noch einmal durch Oberndorf gedreht. Ich dachte, es gibt keine schönere Gegend in der ganzen Welt, so wie Oberndorf und der kleine Heuberg.
Also beinahe ein Heimspiel hier. Beinahe. Ah,
das wird sich zeigen.
Ja. Nächstes Stichwort, Familie.
Oh. Ja. Ich weiß nicht, ich bin seit vielen Jahren glücklich verheiratet. Ich habe 7 Kinder, aber erst 4 Enkel. Ich hoffe, die Scharen kommen noch.
Nächstes Stichwort, Stuttgart Stiftskirche.
Ja. Ich war die meiste Zeit meines Lebens, leider muss ich sagen, ich bin eigentlich gar kein Großstädter, sondern man ist Kleinstädter geblieben, war ich über 20 Jahre an der Stiftskirche in Stuttgart und dort verlebte ich meine Zeit, war bis vor 2 Jahren, bis zum Eintritt in den Ruhestand, dort Pfarrer, war gerne Pfarrer, aber mit dem ersten Tag meines Ruhestandes bin ich wieder rausgezogen aus der Großstadt. Ich liebe das Land.
Das Land heißt es Traumdorf Hülben?
Oh nein, auch nicht. Auch nicht. Ich habe, wie gesagt, am Schluss, als wir das Pfarrhaus verlassen mussten, ich wusste nicht, wohin. Ich hatte meiner Frau gesagt, du hast auch nichts geerbt, ich habe falsch geheiratet. Und dann sagte sie zu mir, Konrad, ich glaube auch, ich habe auch falsch geheiratet. Und so schauten wir uns um und durch Zufall, ich sage durch Geschenk, war es möglich, ein Häuschen im Neubaugebiet in Hülben auf der Schwäbischen Alb zu mieten. Dort wohne ich seit 2 Jahren. Es ist die zweitschönste Gegend nach Oberndorf.
Stichwort Ruhestand.
Ja, das heißt der Pfarrer IR. Und solange man gesund ist, heißt es bei mir Pfarrer im Reden und Reisen. Ich bin viel unterwegs, auch gerade im Ausland. Ich werde in 4 Wochen wieder in Brasilien sein, bei den deutsch sprechenden Gemeinden dort. Aber ganz besonders freue ich mich, dass ich heute Abend zum ersten Mal in meinem Leben Tebingen gefunden habe.
Ich hab noch kurz was. Passt das Stichwort Zeitdruck?
Zeitdruck? Den gibt es eigentlich überhaupt nicht. Ich war ja schon um 7:30 da. Man muss bloß rechtzeitig planen. Aber der Druck, der Stress, von dem reden ich ja anschließend.
Ganz herzlichen Dank. Bevor wir noch ein Anspiel zu dem Thema hören und dann die Ansprache von Herrn Konrad Eisler, hören wir noch einmal im Chor.
voll im Stress. Ich auch. Und dann ist es schwierig, wenn man voll im Stress ist, noch eine Jacke anzuhaben. Aber ich dachte, ich habe heute Abend ein Heimspiel. Ich bin nach Hause gekommen hier in die Gegend und ich wollte bloß zeigen, dass ich eine Jacke habe. Ist nicht die beste, C&A, 110 Mark mit zwei Hosen. Aber ich glaube, es hat niemand dagegen, wenn ich einfach, wenn da schon keiner Krawatte anhat, darf ich die Jacke ausziehen. Ich danke. Jetzt ist es besser. Jetzt ist es besser. So. Schön. Also, Seefahrt tut Not, das wissen wir seit Kolumbus. Weltraumfahrt tut Not, das wissen wir seit Werner von Braun. Und vieles tut Not. Was tut denn eigentlich heute Not? Was ist heute das Notwendige? Was tut heute eigentlich Not? Die einen sagen, Bildung tut Not. Mit ein bisschen Herzensbildung ist kein Blumentopf mehr zu gewinnen. Es braucht eine 9- bis 13-jährige Schulausbildung und eine 3- bis 5-jährige Universitätsausbildung oder irgendeine Lehre. Und wer dann meint, mit einem Abitur oder einem Diplom oder einer Meisterprüfung am Ziel seiner Träume zu sein, der täuscht sich gewaltig. Dann kommt Fortbildung und Weiterbildung. Nur der Fortgebildete und Weitergebildete und oft genug auch Eingebildete ist im Sinne des modernen Bildungsangebots ein Gebildeter und liest die Bildzeitung. Liebe Freunde, Bildung tut Not, so holen wir es heute alle Orten. Und die anderen sagen, ach, nö, Bewegung tut Not, Freund. Bewegung tut Not. Mit ein bisschen Spaziergängchen am Sonntag ist der Kreislauf nicht in Schwung zu halten. Du musst morgens ein paar Kniebeugen machen, mittags ein paar tiefe Atemübungen, abends 10 Liegestützen. Ein Jogging-Schuhe sind kein Luxus und der Joggingpfad ist zum Pfad der Tugend geworden. Liebe Freunde, ich versuche das auch einmal. Alle joggen, ich jogge auch. Ich suchte einen Joggingpfad, großartig. Großartig war der. Ich habe aber vorher im Lexikon nachgeschaut, was denn eigentlich Trimmdichpfad, was denn Trimmen eigentlich heiße. Trimmen hat eine doppelte Bedeutung. Trimmen heißt einmal Hunden das Fell scheren oder das Schiff in ordentlichen Zustand bringen. Ich wollte also mein Lebensschiff in ordentlichen Zustand bringen, ohne dabei auf den Hund zu kommen. Und ich muss sagen, beides ist mir gründlichst misslungen. Hunde elend und dem Kinder nahe schleppte ich mich durch Ziel. Und dabei hatte es ja so großartig angefangen. Bei der ersten Tafel verneigte ich mich wie die Balspriester. Und an der zweiten Tafel, als man solch eine Rolle, so eine Holzrolle ins Genick nehmen musste, dachte ich, man soll sein Joch in der Jugend tragen und nicht, wenn man über 60 ist. Und beim Reck, da, bei solch einer Stange, da hing ich doch zwischen Himmel und Erde wie Absalom. Und dann kam ja der Höhepunkt, der Sprung in die Sandgrube. Ich wollte mir diesen Höhepunkt ersparen und ich dachte an den Urvater, der gesagt hat, du wirst mit Leid hinunterfahren in die Grube. Aber meine Buben riefen, auf geht's, Papa. Und dann ging's auf, aber dann ging's vor allem ab und es tat einen großen Fall. Bei mir hat's ausgetrimmt. So und quique, jedem das seine, mittelalterliche Foltermethoden, nicht für mich. Doch und trotzdem, Bewegung tut Not, sagen die Zweiten. Und die Dritten, die sagen, Erholung tut Not. Ausspannen, oder wie es richtig deutsch heißt, Relaxing. Relaxing tut heute Not. Nicht nur ein bisschen ein Mittagsschläfchen oder die Füße hochlegen, sondern richtiges Relaxing. Man muss die Fenster zumachen, wurde mir gesagt. Man muss Vorhänge vorziehen, man muss eine Isomatte auflegen, man muss sich ausstrecken und dann eine Musik mit Musik zur Ruhestil muss man eine Disc auflegen, damit man ganz relaxt. Relaxing tut Not. Und die Vierten sagen, ach was, Ernährung tut Not. Die richtige Ernährung, am besten immer Körner Morgens kann er, mittags kann er, abends kann er. Man muss nur aufpassen, dass man am Schluss nicht Kikriki schreit. Und ein Joghurtapparat und eine Kornmühle gehört doch zu jedem modernen Küche. Ernährung tut Not. Das Alte tut's nicht mehr. Neues ist notwendig. Tausend Dinge tun Not. Nichts gegen richtige Ernährung, nichts gegen Bewegung, nichts gegen Bildung. Aber das alles genügt anscheinend nicht. Was tut denn heute wirklich Not? Bei dieser Frage stieß ich auf eine kleine Geschichte, die Sie alle kennen. Eine Bibelgeschichte, eigentlich ist eine Stressgeschichte. Sie ist kurz. Ich möchte Sie noch einmal daran erinnern. Und zwar steht sie, im Neuen Testament heißt, als Jesus und seine Jünger weiterzogen, kamen sie in ein Dorf, in dem er von einer Frau mit Namen Martha gastlich aufgenommen wurde. Sie hatte eine Schwester mit Namen Maria, die setzte sich zu Jesus und hörte ihm zu. Martha dagegen hatte alle Hände voll zu tun. Sie trat zu Jesus und sagte, Herr, kümmert es dich nicht, dass mich meine Schwester die ganze Arbeit allein tun lässt? Sag ihr doch, dass sie mir helfen soll. Der Herr antwortet, Martha, Martha, du sorgst und mühst dich um viele Dinge, du hast viel Stress, aber nur eines ist notwendig. Maria hat das bessere Teil erwählt und das soll nicht von ihr genommen werden. Also, von einer Martha ist die Rede. Übrigens wohnte sie in Betanien, seit ich vor anderthalb Jahren zum ersten Mal in Israel war, weiß ich sogar, wo Betanien ist. Ich weiß nicht, ob Sie jemals in Israel waren. Ich wollte mir ja dieses Erlebnis immer aufsparen für den Himmel, weil ich sagte, vom Himmel aus hast du die Totalübersicht. Da brauchst du vorher gar kein Geld ausgeben. Aber als mir dann einer sagte, du Konrad, weißt du denn, ob du in den Himmel kommst, habe ich schnell eine Reise gebucht. Und so bin ich mit einer Gruppe nach Israel gereist, habe Jerusalem gesehen und dort wurde mir auch Betanien gezeigt. Ein Steinwurf weit weg. Und dort lebte sie also. Diese Martha zusammen mit der sensiblen Schwester Maria und diesem kränklichen Bruder Lazarus. Und in diesem dreiblättrigen Kleeblatt war eindeutig die Martha die eigentliche Mitte. In diesem dreiköpfigen Personenhaushalt ging es nach ihrem Kopf. Martha heißt nämlich zu Deutsch Herrin. Sie war der Herr im Hause, so wie es in meisten Häusern ist. Die Frau ist der Herr im Haus. Und sie zeigte auch, wo es lang geht oder wo es lang gehen sollte. Wie würden Sie heute eine emanzipierte Frau nennen, die engagiert die Dinge in die Hand nahm? Martha, eine Frau. Und an ihr können wir drei Dinge beobachten. Drei Dinge, was heute Not tut in einer stressgefüllten Zeit. Drei Dinge, was Not tut. Nämlich Augen auf. Das tut Not. Zweitens Mund auf. Das tut Not. Und drittens, Ohren auf. Das tut Not. Das könnte uns helfen, in einer stressgeplagten Zeit ein paar Schritte weiterzukommen. Also, erstens, Augen auf. Diese Martha war ja nicht blind, sie hatte Augen im Kopf. Und sie sah, sie blickte. Martha blickt es immer. So wie damals, als es an ihre Tür klopfte. Sie ging an die Tür und vielleicht hat sie gleich der Schreck gepackt. Da standen doch 13 ausgewachsene Männer und baten um Einlass. Jesus und seine Crew. Sie bat herein und dann sah sie, diese Leute müssen zuerst die Füße waschen. Die brauchen ein Nass und deshalb lief sie, um Wasser zu holen. Und dann sah sie, dass diese Leute Hunger haben. Und deshalb lief sie in die Küche und dort ließ sie ihren ganzen Apparat der Gastlichkeit anspringen. Die Martha, die war voll im Stress. 13 Männer in einem Drei-Personen-Haushalt, wenn das kein Stress ist. Liebe Freunde, weil wir auch Augen im Kopf haben, sehen wir auch so viel. Eigentlich so wie die Martha. Das geht morgens schon los. Man sieht auf dem Wecker, eigentlich schon 15 Minuten zu spät. Nur noch 20 Minuten bis zur Busabfahrt. So ähnlich wie es bei meinem Sohn war. Mit einem Hechtsprung aus dem Bett. Mit einem Satz in den Jeans. Für die Zahnbürste bleibt nur noch ein müder Blick. Der Kaffee wird im Stehen verschüttet. Und dann geht es die Straße hinunter und nur ein letzter Spurt reißt noch alles aus dem Feuer. Und mittags? Mittags kommt man nach Hause. Aber man wollte ja eine Besorgung in der Stadt machen. Und dann bekommt man das Auto und dann fährt, aber die nächste Ampel, die ist schon wieder rot. Und bei Gelb fährt dieser vordere Vordermann nicht sofort los zum Grün ärgern, dieser blaue Idiot. Und man kommt ins Geschäft, aber geschlossen, Mittwochmittag, zurück und abends. Abends sollte man doch eigentlich einmal Zeit haben. Abends, aber tausend Dinge. Da ist Kino, da ist Party, da ist ein Brief, da ist ein Telefon, tausend Dinge. Freunde, nicht wir haben keine Zeit. Wir wollen auch gar keine haben. Wir sind voll im Stress. So wie die Martha. Und deshalb, eigentlich hat es ja Gott so nicht gewollt. Wissen Sie, Gott hat es ja eigentlich so nicht gewollt. Er hat diese Erde geschaffen und dann hat er auch diesen Globus in das All gesetzt und er gab damit uns allen einen Wohnraum. Und nicht genug. Am vierten Schöpfungstag gab er Tage, Wochen und Jahre. Er gab Wohnraum und Zeitraum. Dieser unser Gott schenkte ein Dach über dem Kopf und er schenkte uns Zeit gerade genug. Wohnraum und Zeitraum hat dieser Gott gegeben. Und jetzt, und auf einmal, ist diese Zeit krank geworden. Wir leben in einer galoppierenden Zeitschwindsucht. Und das Symptom, das diese Krankheit bezeichnet, haben viele, vielleicht die meisten, auf den Lippen. Es pressiert. Es pressiert immer. Morgens, mittags, abends. Es pressiert. Ernst Jünger, der messerscharfe Zeitkritiker und Analytiker, sagte einmal, sprach von der Monotonie der Pausenlosigkeit. Das sei unsere gegenwärtige Zeit. Die Monotonie der Pausenlosigkeit. Unsere Welt ist mit lauter Uhren gefüllt. Und diese Uhren sind auf eine einzige Stunde gestellt. Liebe Freunde, die Martha, die sollte eigentlich vier Hände haben, um das alles arbeiten zu können. Sie sollte sechs Füße gehabt haben, um es alles verspringen zu können. Wir sollten 9 Tage in der Woche haben. Wir sollten 36 Stunden haben. Wir sollten viele Hände und viele Füße haben, um alle Aufgaben recht erledigen zu können. Uns geht es wie Martha. Leute im Stress, Leute im Stress. Und welcher das sind? Deshalb gilt dieser Anruf uns auch. Martha, Martha, dass du Augen im Kopf hast, ist nicht schlecht. Gott will nicht, dass wir blinde Kuh spielen. Aber dass du so viel siehst, ist auch nicht schlecht. Gott will keine blinden Leute. Aber dass du bei deinem Sehen den übersiehst, der bei dir einkehren will und gesagt hat, ich bin unter euch wie ein Diener. Das ist die Not. Liebe Freunde, das ist die Not. Dass wir so viel sehen und nicht mehr diesen lebendigen Gott, der nicht im Himmel sitzen geblieben ist, um sich hier an irgendeinem Schauspiel von Ferne zu erfreuen. Nicht irgendein Gott, der auf dem Olymp droht und seine Leute in Ruhe lässt. Ein Gott, der sich aufgemacht hat, aber nun eben nicht mit der Krone, nicht mit dem Purpurmantel, nicht mit dem Goldstab, sondern einer, der alles abgelegt hat, der hier auf diese Erde kam und der zu uns kommt, der zu Ihnen kommt, der zu Ihnen kommt als Diener. Sehen Sie Gott nicht als fernen Gott, der in der nebelhaften Ferne irgendwo entrückt seine Kreise zieht. Dieser Gott will zu Ihnen kommen als der Diener. Und dann packt er eben nicht die Königszeichen aus, sondern er packt den Schutz aus. Ich bin unter euch wie ein Diener und mehr. Dieser große Gott, der kniet sich vor Ihnen nieder. Doch so ist dieser große Gott. Er kniet sich vor Ihnen nieder. Er will ihr Diener sein. Freunde, ich habe es kaum begriffen. Aber so ist der Gott, an den ich glaube. Und deshalb hat er mit Allah nichts zu tun. Und deshalb hat er mit keinen anderen Göttern etwas zu tun. Deshalb glauben wir an diesen einzig lebendigen Gott, der in Jesus unser Diener sein will. Er kniete sich nieder, er will die Füße waschen. Im ganzen Dreck unseres Lebens. Er will uns die Last vom Buckel nehmen. Und wie viel Last haben Sie heute Abend mitgebracht? Diese Last will er vom Buckel nehmen, damit wir wieder aufatmen und durchatmen können. Und dieser Gott will uns all das helfen tragen, damit wieder der aufrechte Gang möglich wird. Und dann will er die Tränen aus ihren Augen nehmen. Die Tränen, die sie nachts weinen, aus Anlässen, die sie niemand sagen können. Und er will den Schweiß von der Stirn nehmen und sagen, du, ich bin doch dein Diener. Ich bin da. Wissen Sie, dass an diesem Abend dieser Herr hier unter uns ist. Dass dieser Herr sich anbietet, mit Ihnen zu gehen. Dass dieser Herr bereit ist, vor Ihnen zu knien und Ihnen den Dreck zu machen. So groß ist unser Gott, dass er so klein wird wie ein Diener. Augen auf, das tut Not. Aber das Zweite, nämlich Mund auf, das tut Not. Die Martha, die steht ja unter Volldampf. Ein holländischer Maler hat ein Bild gemalt. Nicht besonders schön, aber riesig groß. Es hat mir trotzdem das Herz genommen in einer Amsterdamer Bilderausstellung. Dort sieht man nämlich Martha in einer Großküche, so wie auf einem früheren Bauernhof. Ein Herd steht da und auf dem stehen Töpfe und da brutzelt es und brät es und kocht es. Und daneben ist ein Tisch und dort wird Gemüse geschnitten und dort wird Kartoffel geschält und dort wird alles gerichtet. Und wieder nebendran, da steht ein Wagen mit Schüsseln und Geschirr und Besteck. Wirklich ein Bild des Arbeitens und der Freude. Martha im Vollstress. Eigentlich konnte sie das gar nicht allein schaffen. Das war absolut zu viel für eine einzige Frau. Normalerweise hat sie das auch gar nicht alleine gemacht, wenn solche Besuchsinvasion kam. Eigentlich hat auch immer Maria geholfen. Aber sie schaut sich um. Wo ist denn die Maria? Und dann ruft sie, Maria. Aber das ist keine Stimme. Dann ruft sie noch einmal lauter, Maria. Aber das ist keine Antwort. Und sie macht die Türe auf und ruft noch einmal in den Gang hinaus, Maria. Aber da ist weder Stimme noch Antwort. Das kann doch nicht wahr sein. Das darf doch nicht wahr sein. Und dann reibt sie ihre fettigen Hände an ihrem Schutz ab. Und dann geht sie zur Küche hinaus, schreitet den Gang hinunter und hinein ins Wohnzimmer. Mit einem Schritt ist sie drin. Und tatsächlich, da sitzt doch dieser Blaustrumpf zu Jesu Füßen, so als ob überhaupt nichts wäre. Aber jetzt tut ein herrschaftliches Machtwort Not. Der Martha platzt der Kragen und sagt, Herr, sag doch der Martha, dass sie mich nicht allein in der Küche wursten lassen kann. Ich pack's allein nicht. Herr, sag's doch der Martha, dass sie mich nicht allein stehen lassen kann. Ich vermag das nicht allein. Herr, sag's doch dieser Martha, dass das so nicht geht. Bei mir geht's jetzt dann auch nicht mehr. Martha weiß ganz genau, was Maria tun soll. So, wie wir auch wissen, ganz genau, was die anderen tun sollen. Herr, sag's doch meinem Mann, dass wenn er abends nach Hause kommt, mir auch einmal ein paar Blümchen bringt und sich nicht sofort hinter der Zeitung verkrümelt. Sag's doch meinem Mann. Und Herr, sag's doch meiner Frau, dass sie abends nicht elendlang am Telefon so lang labert bei diesen hohen Telekomgebühren. Und Herr, sag's doch meinem Sohn, dass er nicht die Musik, diese Rockmusik, so laut laufen lässt und dass er auch Bach und Beethoven und Bothofen und Mozart lieben möge, so wie ich. Und Herr, sag's doch meiner Schwiegertochter, dass sie auch einmal die Schwiegermutter fragen soll. Der einzige Maßstab für rechtes Handeln, für rechtes Tun, für rechtes Glauben, der rechte Maßstab bin immer ich. Und weil wir alle so reden wie Martha, deshalb gilt dieser Anruf auch uns. Martha, Martha, dass du den Mund aufmachst, ist nicht schlecht. Gott will keine stummen Fische. Aber, dass du den anderen richten willst, das ist nicht recht. Das ist nicht recht. Die Maria muss nicht wie die Martha sein. Und der Sohnemann muss nicht wie der Vater sein. Und die Schwiegertochter muss nicht wie die Schwiegermutter sein. Jeder von uns ist ein Original Gottes. Das müssten wir wissen, seit dem ersten Mosebuch. Und dort heißt es, Gott schuf den Menschen zu seinem Bilde. Das heißt, Gott schuf Mannsbilder und Weibsbilder. Wissen Sie, wir kommen aus seiner Hand. Da mag man philosophieren über Kreation und über Evolution. Da mag man diskutieren, ob denn die Kaulquappe die Großmutter und der Affe der Großvater war. Da mag man darüber philosophieren, ob denn nur der Mensch ein zufälliges Stück aus dem All sei. Liebe Freunde, Sie und ich, wir kommen aus Gottes Atelier. Aus Gottes Atelier. Und dieser Gott ist kein Sonntagsmaler, der immer nur den röhrenden Hirsch oder den Wildwasserbach malt, sondern er malt jeden, schafft jeden Original. Wissen Sie, Autos kommen vom Fließband und Anzüge kommen von der Stange und Fahrkarten kommen vom Automaten. Aber Sie und ich, wir kommen aus seiner Hand. Handmade, handgemacht. Made in Heaven ist die unsichtbare Schrift auf jedem Menschen. Unersetzbar. Und wenn Sie meinen, es wäre besser gewesen, dass Sie gar nicht geboren wären, weil Sie übrig sind. Sie kennen ja gar keine Arbeitsstelle. Die im Betrieb wären froh, Ihre Stelle wäre frei für einen anderen. Sie sind eine Handarbeit Gottes. Und wenn Sie meinen, dass Sie eben doch nicht geliebt sind, weil Sie keinen Freund oder keine Freundin haben, dass Sie nebendran stehen und dass Sie letztlich auch hier übrig sind. Sie sind eine Handarbeit Gottes. Und wenn Sie meinen, dass dieses Leben ja doch gar keinen Wert habe, komme ich gerade von einem alten Schulkameraden, den ich heute Nachmittag in Oberndorf besucht habe. 2 Kinder, 17 und 22, haben sich das Leben genommen. 2 von 3 Kindern das Leben genommen. Liebe Freunde, sie fühlten sich übrig. Sie brauchte man ja nicht, meinten sie. Und wenn Sie auch so denken und wenn die dunklen Gedanken kommen, Sie sind eine Handarbeit Gottes. Und er gibt jedem einen Rahmen. Die 10 Gebote Gottes sind die Rahmenordnung für unser Leben. Weh, wenn wir aus dem Rahmen fallen. Und so wie ein Künstler die Bilder an die richtige Stelle platziert, so hat er sie auch an die richtige Stelle hingestellt. Dort, wo sie stillen, ist ihr Platz. Dort, wo sie Gott hingestellt hat, ist seine Platzanweisung. Warum fragen Sie immer wieder, ist denn das der richtige Platz für mich? Wäre ich nicht besser auf einem Meistersessel oder gar Chefsessel? Warum wollen Sie immer wieder woanders sein? Dort, wo du nicht bist, dort ist das Glück, so denken wir. Dort, wo Sie jetzt platziert sind, ist Gottes Platzanweisung. Dort will Sie Gott haben. Sie sind eine Handarbeit Gottes. Und in dieser Handarbeit sollen Sie Nachfolger dieses Herrn sein, der sich sagen kann, Herr, schenk mir's doch, dass nicht alles nach meiner Richtschnur gehen muss. Sag mir doch, dass es nicht alles nach meinem Kopf gehen muss. Herr, zeig mir's doch, dass ich auch den anderen annehmen kann, so wie er ist. Liebe Freunde, wie viel Druck und Belastung und Stress wäre aus unserem Leben, wenn wir nicht die Belastung durch die anderen hätten. In Hülden, wo ich wohne, war der alte Schulmeister Kullen. Und der sagte, ich habe ein Herz wie ein Scheunentor. Wenn es auf mich ankäme, wollte ich alle mit in den Himmel nehmen. Und wir haben Herzen wie Nadelöhren, durch die nichts mehr durchgeht. Das ist auch ein Punkt unseres Stresses. Unsere Herzen aufgemacht, der andere nicht Belastung, sondern geradezu Befreiung für einen Weg mit diesem Herrn. Deshalb Mund auf, wie bei der Martha. Aber ich möchte auch das Dritte sagen, weil es ursächlich damit zusammenhängt, nämlich Ohren auf. Die Martha hatte ja Ohren, sie hörte viel. Diese Martha hörte zu viel. Sie hörte die Bitten dieses kranken Lazarus, der immer wieder um eine Handreichung gebeten hat. Und dann hörte sie auch die vielen Anfragen und sicher Probleme ihrer sensiblen Schwester Maria. Und dann hörte sie die vielen, die an ihre Haustür klopfen. Sie hörte das alles. Es war ja eine laute Welt geworden. Und ich bin da überzeugt, dass sie am liebsten auch manchmal ihre Hände gegen die Ohren gehalten hätte und gesagt, ich will das ja gar nicht mehr alles hören. Am liebsten hätte sie auf Durchzug geschalten. Aber sie musste hören. So, wie sie alle hören müssen. Ist nicht so. Eine laute Welt ist es geworden. Eine laute Welt. Da kommt die und kommt der und kommt das. Und manchmal, so am Wochenende oder am Freitagabend, würden wir am liebsten die Hände auf die Ohren halten und auf Durchzug schalten. Aber das geht nicht. Hören müssen wir. Und weil dem so ist, deshalb gilt auch dieser dritte Anruf. Martha, Martha, dass du hörst, ist nicht schlecht. Gott will keine taubstummen Leute. Aber, dass du den überhörst, der bei dir einkehren will. In deinem Haus hat sich viel eingenistet. Not und Probleme eingenistet, dies alles so wie der Schwamm. Und nun merkst du denn nicht, dass dieser Gott bei dir eingekehrt ist und bei dir zu dir reden will? Liebe Freunde, die gefalteten Hände und die aufgeschlagene Bibel, das ist der gute Teil, der auch für uns bereit liegt. Gott ist in unser Haus getreten. Gott will in ihr Haus treten. Und er will ihnen etwas von diesem besten Teil geben. Warum verkürzen wir eigentlich das Morgengebet zu einem kurzen Stoßseufzer? Warum verkürzen wir jede Morgen- oder Abendwache nur noch zu ein paar müden Gedanken? Warum gehen wir kaum mehr in einen Kreis, geschweige denn in Gottesdienst? Warum ist das alles nicht mehr wichtig für uns? Merken Sie nicht, dass dieser Gott mit Ihnen reden will durch sein Wort und durch Ihr Gebet? Doch nämlich hören Sie das Wichtigste. Das Wichtigste, was Sie im Leben brauchen. Zusammengefasst in dem einen Wort, Johannes 3,16, das Sie immer als eiserne Ration bei allem Stress bei sich haben sollten. So hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen einzigen Sohn gab, auf dass alle, die in ihn glauben, nicht verloren werden, sondern das ewige Leben haben. Wissen Sie, seit wann ich dieses Wort mit mir herumtrage? Seit wann ich dieses Wort nicht mehr vergesse? Und seit wann mich dieses Wort gerade auch in Stresssituationen ausrichtet und tröstet? In der Nachkriegszeit in Oberndorf war echte Hungerszeit. Ich weiß noch, ich war bei Kriegsende 13 Jahre alt und anschließend in der französischen Besatzungszone wurde es ganz dunkel. Wir waren 6 Kinder, wohnhaft im Amtsgericht und wir hatten keine Möglichkeiten, irgendwie von irgendjemand etwas zu beziehen und so ließ ich meine Mutter schließlich auch überreden, mit uns 6 Kindern loszuziehen. Mit dem Leiterwägelchen hinauf bis nach Brittheim. Einmal kamen wir bis nach Rosenfeld mit unserem Wägelchen. Wir hatten nicht viel zum Umtauschen. Meine Mutter zeigte nur auf die Kinder Und oft genug kamen wir nach stundenlanger Marsch wieder mit sehr wenigem und oftmals mit gar nichts zurück. Ich sehe noch meine Mutter, wie sie das Frühstück für uns Buben machte. Nur ein paar Kartoffelscheiben ohne Fett gebacken, das rieche ich heute noch. Und dazu einen Pfefferminztee. Das war das Frühstück. Nicht genug. Können Sie sich denken, was in unserem Hause los war, als die ersten Care-Pakete angekommen sind? Die Liebesgabenpakete der Quäkers in den USA? Unvergesslich. Als dieses Paket ins Haus gebracht wurde, das war wie Weihnachten, Ostern, Himmelfahrt, alle kirchlichen Feste zusammen. Wir rissen es auf. Und drin waren die drei großen Ks. Kaffee, Kakao und Kaugummi. Wir wussten damals nicht, was Kaugummi ist. Wir dachten, das sei zum Fahrradfliegen. Aber wir haben es dann später gelernt. Und außerdem war obendrauf ein Testament, in Deutsch gedruckt, in Kriegszeiten, schon für die besiegten Gegner, gedruckt in Deutsch, ein kleines Taschentestament. Und dort auf der ersten Seite war Johannes 3,16 abgedruckt, mit einer kleinen Änderung. So hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen einzigen Sohn gab, auf das, und dann waren Punkte. Und drunter stand, man soll hier seinen Namen eintragen. Und so, als der bescheidenste von sechs, habe ich mir dieses Testament sofort unter den Nagel gerissen und habe mit einem Bleistift meinen Namen ganz fett hineingetragen. Und so blieb's jahrelang bei mir. So hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen einzigen Sohn gab, auf das Konrad Eisler, der an ihn glaubt, nicht verloren geht, in nichts nicht verloren geht, sondern das ewige Leben hat. Sie sind heute Abend eingeladen, persönlich eingeladen, an dieser Stelle Ihren Namen einzutragen, damit Sie es nie vergessen, in der stressigsten Situation nicht. So hat dieser Gott Sie geliebt, dass er seinen einzigen Sohn gab, auf das Rudolf oder Emil oder Jutta oder Andrea nicht verloren geht, sondern das ewige Leben hat. Deshalb Ohren auf. Gott will reden. Liebe Freunde, was Not tut, hören, reden, sehen, das tut Not. Gott will Sie besuchen. Lassen Sie mich einen Augenblick mit Ihnen beten. Vater, unbegreiflich, dass du dich so klein machst. Wir möchten es auch oft gar nicht wahrhaben, dass du vor uns kniest und uns den Dreck wegwaschen willst. Und trotzdem bitten wir dich, Herr, nimm es weg. Die Schuld, die Last, die Trauer und den Schmerz, auch das, was wir dir jetzt in der Stille sagen wollen, nimmst du weg. Herr, wir vertrauen darauf, dass du uns hilfst. Amen.
Liebe Gott mit ganzer Seele
und die Nächsten wie dich selbst.
Gott mit aller deiner Kraft. Keine Kompromisse, liebe Gott, mit ganzer Seele.
Und den Nächsten wie dich
selbst.
Wie dich selbst.